Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, hier bei Ihnen heute die Qualitätssicherung in der Berufsbildung in der Schweiz zu präsentieren. Für mich persönlich ist es auch zugleich eine Chance, von Ihnen zu lernen. Ich habe das Programm angeschaut, die verschiedenen Fragestellungen und Lösungen, die sich heute ergeben werden, sind für uns sehr interessant und ich denke, da können wir auch sehr viel von Ihnen lernen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Dani Duttweiler. Ich arbeite beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie in Bern. Es ist da in der Schweiz auf Bundesebene das Amt, das zuständig ist für die Berufsbildung. Ich bin dort im Bereich der Berufsbildung Ressortleiter vom Ressort Grundsatzfragen und Politik. Wir beschäftigen uns vor allem mit der Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes und jetzt neu auch mit dem Aufgleisen, Erarbeiten des Weiterbildungsgesetzes, das neu in der Schweiz kommt. Es ist das Gesetz, das die nicht formale Bildung regelt. In meinen Ausführungen gehe ich ganz kurz auf das Schweizer Berufsbildungssystem ein. Ich denke, es hat einige Besonderheiten, die wichtig sind, dass ich Ihnen diese aufzeige, so dass Sie nachher das Verständnis haben, was wir in der Qualität machen. Dann zeige ich Ihnen auf, in einer Tour d'Horizon, wo die Qualität im schweizerischen Berufsbildungssystem verankert ist, welche Ansatzpunkte das es gibt und am Schluss, im letzten Teil, zeige ich Ihnen noch zwei Projekte aus dem Qualitätsbereich. Ich hoffe, mit meinen Ausführungen nicht allzu viel Wasser in den Rhein zu tragen und sonst sagen Sie das dann. Vielleicht ganz kurz Berufsbildung in der Schweiz im Überblick. Das sind die wichtigsten Punkte. Sie sehen, es hat viele verschiedene Ansätze, die auch mit Ihnen, mit Ihrer Ausbildung hier in Deutschland deckungsgleich sind. In der Schweiz ist die Berufsbildung die bedeutendste Erstausbildung auf Sekundarstufe 2. Das heißt, 2/3 der Jugendlichen steigen ein in die Berufsbildung. Das sind pro Jahr etwa 70.000 bis 80.000 Jugendliche, die eine berufliche Grundbildung absolvieren. Ziel ist es, dass am Schluss 95% der Jugendlichen einen Abschluss auf Sekundarstufe 2 haben, also das ist inklusive der Gymnasien. Wir sind momentan bei 89%. Wenn wir nur diejenigen nehmen, die in der Schweiz geboren sind und das ganze Schulsystem durchlaufen haben, dann wären wir bei den 95%, aber es gibt noch einiges zu tun. Wir haben, wie Sie, die duale Ausbildung. Wir haben 200 berufliche Grundbildungen. Wenn man schaut, welche Grundbildungen gewählt werden, dann sind unter den 20 meistgewählten Berufsbildungen finden sich 2/3 der Jugendlichen. Ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, den wir auch Sie verfolgen, ist die ganze Arbeitsmarktorientierung. Wir sind überzeugt vom System, von dem Arbeitsmarktbezug und das schlägt sich dann auch nieder in einer tiefen Jugendarbeitslosigkeitsquote. Sie sehen das hier, die Zahlen. Wir haben heute in der Schweiz ein Berufsbildungssystem, das auf klar definierten Bildungsangeboten aufbaut. Ich zeige Ihnen das in der nächsten Folie noch. Wir haben Angebote auf Sekundarstufe 2 und auf Tertiärstufe. Und Herausforderung, die wir momentan haben, ist auch vorhin erwähnt worden, dass die Berufsbildung, die wir auf Tertiärstufe haben, dass wir das eben in der europäischen Diskussion auch klar machen können, den Wert dieser Bildungsangebote dort. Und dass es eben einfach eine andere Art des Lernens und Vermittelns ist. Wichtig ist auch Abschluss mit Anschluss, also dass, wenn man die Sekundarstufe 2 beendet hat, dass man weiterführende Angebote haben. Wir haben im Bereich der Berufs- und höheren Fachprüfungen, also Meisterprüfungen zum Beispiel, haben wir 400 verschiedene Angebote. Dann haben wir im schulischen Bereich an höheren Fachschulen 400 Angebote. Ein wichtiger Teil ist auch die Berufsmaturität, also das ist eine erweiterte Allgemeinbildung, die Sie während der Sekundarstufe 2 besuchen. Sie ermöglicht Ihnen Zugang zu den Fachhochschulen, neuerdings auch mit einem Zusatzjahr und einer Prüfung erhalten Sie Zugang zu den Universitäten und wir denken, so sind wir gut aufgestellt, auch was die Attraktivität der Berufsbildung betrifft und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir leistungsstarke Jugendliche für die Berufsbildung gewinnen können. Hier habe ich Ihnen das Berufsbildungssystem der Schweiz. Gelb unterlegt sind die Bereiche, wo das Berufsbildungsgesetz regelt. Sie sehen auf der Sekundarstufe 2 die berufliche Grundbildung. Hauptteil sind dort die 3-4-jährigen beruflichen Grundbildungen. Und ich denke, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Gegensatz zu Ihnen haben wir noch ein Angebot, ein niederschwelliges Angebot, 2-jährige berufliche Grundbildung mit Attest. Gibt es seit 2004. Erste Evaluationen zeigen, dass sich das sehr bewährt. Es vermittelt den Jugendlichen eine Qualifikation, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt ist, und bietet ihnen aber auch die Möglichkeit, dass sie, wenn sie wollen und können, im System weiterkommen. Auf Tertiärstufe sehen Sie die Berufs- und höheren Fachprüfungen. Dort sind die Prüfungen eidgenössisch reglementiert. Der Weg dazu ist frei. Höhere Fachschulen, das sind Vollzeitschulen. Und Sie sehen mit den Pfeilen, das angedeutet, diese Durchlässigkeit in unserem System. Und die dritte Folie, die ich Ihnen zum System zeigen möchte. Wir leben in der Schweiz sehr stark den Grundsatz eine Aufgabe, Berufsbildung, drei Partner. Auf der Stufe Bund ist unser Amt zuständig für die strategische Steuerung und Entwicklung. Wir erlassen Verordnungen, Rahmenlehrpläne, begleiten Innovationen, beteiligen uns an der Finanzierung. Dann eine starke Stellung seitens der öffentlichen Hand haben die Kantone, also die Länder, 26 verschiedene, 3 Sprachregionen. Sie sind vor allem auf Sekundarstufe 2 verantwortlich für die Lehraufsicht, für die Berufsberatung, aber auch für die Schulen und bieten auch Angebote auf der Tertiärstufe. Und dann einen sehr wichtigen Stellenwert haben die rund 600 Organisationen der Arbeitswelt, also Berufsverbände, Interessenorganisationen von Bildungsanbietern und so weiter. Sie definieren bei uns in der Schweiz die Bildungsinhalte. Es sind also nicht wir vom Bund oder die Länder, die sagen, was in einem Reglement steht, von den Inhalten her, sondern es sind die Organisationen der Arbeitswelt. Und wir sind der Meinung, mit diesem System hier erreichen wir einen sehr hohen Arbeitsmarktbezug. Bei diesen Organisationen der Arbeitswelt ist es so, da gibt es sehr professionelle Berufsverbände mit professionellen Strukturen, aber sie haben natürlich dann auch sehr kleine und Kleinstverbände mit Milizstrukturen. Das stellt natürlich dann auch Anforderungen, zum Beispiel eben, wenn man Qualitätssysteme implementieren will, weiterentwickeln will, dass man eben auch dort Rücksicht nimmt. Und dann noch die Betriebe, die Ausbildungsplätze anbieten. Wenn wir jetzt Richtung Qualität schwenken, dann kommen wir ins Berufsbildungsgesetz. Wir haben 2004 ein neues Berufsbildungsgesetz erhalten, das ist dann in Kraft getreten. Es regelt erstmals sämtliche Berufe außerhalb der Hochschulen in einem einzigen Erlass. Und das Gesetz ist als offenes Rahmengesetz konzipiert worden. Also es sind die Grundzüge, die Eckwerte sind im Gesetz vorgegeben, aber es ist eben darauf geachtet, dass möglichst viel vor Ort oder beziehungsweise den Branchen entsprechend angepasst weiterentwickelt werden kann. Wir haben deshalb sehr viel Verantwortung den einzelnen Akteuren übergeben und das bedingt eben in der Systemsteuerung, dass diese flexibel ist und offen für verschiedene Bedürfnisse. Hankerum, wenn wir Selbstverantwortung delegieren, heißt das dann eben auch, dass wir angemessene Kontrollinstrumente einsetzen. Ich zeige Ihnen das nachher bei der Qualität. Und aus Sicht der Qualität auch ein wichtiger Aspekt ist, wir haben erstmals in einem Artikel die Qualitätsentwicklung als solche rechtlich verankert als Grundsatz. Wenn wir jetzt nun in dieses Gesetz einsteigen, dann sehen Sie, erster Artikel, das Prinzip der Verbundpartnerschaft, wie wir sagen, dass eben Bund, Kanton und Organisation der Arbeitswelt sich gemeinsam für diese Berufsbildung einsetzen. Und dieser Artikel 1 hat sehr starken Programmcharakter und dem wird auch in der täglichen Arbeit nachgelebt. Es ist jeweils zum Teil ist die Verlockung groß, dass man zum Beispiel Bund und Kanton etwas regeln, aber die Dritten kommen dann jeweils sehr schnell und sagen, sie möchten auch gerne mitbestimmen. Dann ein weiterer wichtiger Artikel bezüglich Qualität. Wir haben hier den Begriff Qualitätsentwicklung genommen. Es war in der Diskussion des Gesetzes noch die Frage, ja, sprechen wir von Qualitätssicherung? Und man hat sich dann gesagt, ja nein, Entwicklung ist mehr offen, zeigt mehr in die Zukunft. Und da haben Sie den Grundsatz drin, dass eben die Anbieter von Grundbildung, und das geht von den Betrieben über die Schulen bis zu Kantonen, Bund, die haben die Aufgabe, die Qualitätsentwicklung sicherzustellen. Und das ist ein sehr wichtiger Grundsatz, der sich dann eben auch in den einzelnen Ausführungen und Instrumenten niederschlägt. Und als zweiten Punkt hier haben Sie noch die Koordinationsfunktion des Bundes, also zum einen, dass wir die Qualitätsentwicklung fördern und zum anderen, dass wir Standards aufstellen und diese Überwachung sicherstellen. Und wir denken, mit diesem Artikel haben wir ein gutes Gespann. Wenn wir jetzt schauen, ja, wo findet überall Qualität statt in der Berufsbildung, dann ist in der beruflichen Grundbildung, beginnt es bei den eidgenössischen Verordnungen und den Bildungsplänen. Also die Verordnungen sind die Bildungsverordnungen, die die einzelnen Berufe regeln, also die Lehrreglemente. Und die Bildungspläne sind dann die Konkretisierung der Verordnungen mit zum Beispiel Leistungszielen, was in einzelnen Berufen erreicht werden kann. Verordnungen und Bildungspläne werden gemeinsam vom Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt erarbeitet. Sie sind nachher national gültig und das sicherte uns aus Qualitätssicht, dass wir national nach gleichen Kriterien ausbilden und die Schullehrpläne entsprechend nach gleichen Kriterien gestaltet sind. Dann eine weitere Qualitätsauflage ist Standards für Lehrbetriebe, dass, wenn man Lehrbetrieb werden will, dass man einerseits verschiedene Voraussetzungen betrieblicher Art erfüllen muss, dass man aber auch diejenigen, die Lernende ausbilden, über bestimmte Qualifikationen verfügen. Das sind bei uns 40 Kursstunden oder 100 Lernstunden, die eine Person erfüllen muss, die Lernende ausbilden will. Und als Pendant dazu haben wir die kantonale Lehraufsicht, also die Aufsicht seitens der Länder. Da geht es darum, Bewilligungen zu erteilen, die ganze Überwachung, aber auch, und was immer sehr stärker kommt, der ganze Beratungscharakter, dass es eben von der Aufsicht, vom hoheitlichen Denken auch übergeht zum partnerschaftlichen, zur Beratung. Qualifikationsverfahren sind eidgenössisch geregelt, dass nach überall das Gleiche geprüft wird, so dass man sagen kann, vergleichbare Kompetenzen. Ich habe vorhin von Selbstverantwortung gesprochen und von entsprechenden Instrumenten. Das wäre jetzt so eines. Jeder Lehrberuf hat eine Kommission für Berufsentwicklung und Qualität, die ist verbundpartnerschaftlich zusammengesetzt. Und sie hat die Aufgabe, periodisch zu überprüfen, stimmen Bildungsplan bzw. Bildungsverordnung noch mit den Anforderungen vom Arbeitsmarkt überein? Muss etwas im Bildungsplan korrigiert werden oder muss sogar die Verordnung korrigiert werden? Und ich denke, mit diesem Korrektiv kann man gut qualitative Aspekte reinbringen. Auf der Tertiärstufe höhere Berufsbildung, also bei den Meisterprüfungen und bei den Bildungsgängen an höheren Fachschulen, da haben wir ein ähnliches Instrumentarium. Für Bildungsgänge an höheren Fachschulen, also vollzeitliche Bildungsangebote, da gibt es von Bundesseite her Mindestvorschriften, die erfüllt werden müssen. Das schlägt sich dann nieder in Rahmenlehrpläne für die einzelnen Branchen und in die Anerkennung von einzelnen Bildungsgängen. Und so versuchen wir, eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit hinzubringen. Bei den Berufs- und höheren Fachprüfungen, also Meisterprüfungen, die sind eidgenössisch, also die Prüfung ist eidgenössisch geregelt, auch, aber der Weg dazu ist frei, also das kann irgendein Bildungsanbieter, kann die Vorbereitungen dazu anbieten. Durch die eidgenössische Regelung der Prüfungen haben wir auch hier wieder Vergleichbarkeit. Und Sie haben überall auch hier sogenannte Prüfungs- und Qualitätssicherungskommissionen, die den Bezug zum Arbeitsmarkt sicherstellen. Qualität zeigt sich aber auch noch in weiteren Bereichen. Wir haben im Berufsbildungsgesetz Mindestvorschriften für Berufsbildungsverantwortliche in Betrieben und Schulen. Betriebe habe ich Ihnen vorhin aufgezeigt. Schulen, da müssen eine gewisse Mindestanzahl von Lernstunden müssen da aufgewiesen werden. Wo wir besonders achten, das Gesetz auch Vorgaben macht, ist eben auch, dass das berufspädagogische Wissen entsprechend gewichtet ist. Dann haben wir ein eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung. Dort werden die Lehrpersonen nach eidgenössisch vergleichbaren Kriterien ausgebildet. Wir haben 3 Standorte in der Deutschschweiz, Westschweiz und in der italienischen Schweiz. Und dieses Institut gewährt uns auch, dass in den Schulen einheitliche Sachen ausgebildet werden. Qualität können Sie aber auch über die Finanzierung erreichen. Wir hatten früher von Bundesseite her Einzelsubventionen, sind jetzt übergegangen zu einer Pauschalsubventionierung an die Kantone. Also wir bezahlen jetzt nur noch 26 Pauschalen aus. Das Geld wird dann in den Kantonen verteilt und Sie entscheiden dann, wo fließt es hin. Und da mit einer Vollkostenrechnung haben wir Transparenz erreicht und können auch vergleichen, wie viel zum Beispiel Berufsfachschulen in der Westschweiz kosten oder in der Ostschweiz. Und das ist natürlich ein guter Ansatz, um sich ständig zu verbessern. Dann haben wir einen Fonds für Projekte und Innovationen. Das ermöglicht uns neue Projektideen, zum Beispiel zur Qualitätssicherung in den Betrieben von Bundesseite her zu finanzieren. Dann in der Berufsbildungsforschung, die haben wir auch ausgebaut. Wir haben hier ein Konzept der Leading Houses, also Lehrstühle an Universitäten, die in ganz bestimmten Gebieten forschen und vor allem dann auch zuständig sind für die Nachwuchssicherung, dass sie Doktorierende einbeziehen, so dass wir in die Breite kommen mit der Berufsbildungsforschung. Und ich habe jetzt sehr viel von Bundesseite gesprochen, aber auch wenn Sie dann schauen auf kantonaler Ebene, also Länderebene, da haben Sie zum Beispiel Standards für Bildungsinstitutionen, wenn Sie Leistungsvereinbarungen machen und sichern so die Qualität. Zusammenfassend kann man sagen, wir haben das System der Verbundpartnerschaft, wo wir zusammen arbeiten an der Berufsbildung, sie zusammen weiterbringen und wir haben verschiedene Steuerungsinstrumente, die wir vom Gesetz her haben und die wir für die Qualitätsentwicklung einsetzen können, also das Gesetz selber, die abgeleiteten Erlasse, dann Standards und Indikatoren, Finanzierung und Innovationen. Und mit diesem System wollen wir die Qualitätsentwicklung sicherstellen. Ich komme nun noch zu 2 Projekten, um Ihnen einen Einblick zu geben. Zuerst zum Projekt QualiCard. Das ist ein sehr praxisorientiertes Projekt. Es geht darum, dass die Betriebe eine Checkliste haben mit 28 Qualitätsanforderungen, die sie selbst evaluieren können. Und diese Checkliste ist aber auch ein Hilfsmittel, dass die Lehraufsicht seitens der Kantone mit den Betrieben schauen kann, wo sie stehen, ob sie die Anforderungen erfüllen, ob irgendwo noch Handlungsbedarf besteht. Und ich habe Ihnen hier einen Auszug von diesen Qualitätsanforderungen. Und Sie sehen hier, es ist der ganze Prozess von der Rekrutierung her, also dass einmal überhaupt bekannt ist, was muss ein Jugendlicher, also was für eine lernende Person wollen wir, dass man die Möglichkeit hat von Schnupperlehren, also kurz, also 1, 2, 3 Tage in einem Betrieb mal zu schauen, ob das etwas ist. Dann, dass beim Arbeitsplatz selber, dass eben die zuständigen Personen bestimmt sind, dass die Jugendlichen wissen, was wird von einem erwartet. Dann sehen Sie klar und messbare Lernfortschritte definieren, dass man eben auch in der Vernetzung schaut, also dass der Berufsbildner im Betrieb schaut, was geht in der Schule, was geht im überbetrieblichen Kurs, dass man das in halbjährlichen Bildungsbericht festhält und beim zweitletzten Bullet Point sehen Sie auch diese Zusammenarbeit mit der kantonalen Lehraufsicht oder Schulen gesetzlicher Vertreter. Und der letzte Punkt, auch wichtig, eben diese ständige Weiterentwicklung. Das ist ein Projekt, das bottom-up entstanden ist. So auf den ersten Blick könnte man denken, ja, es sieht relativ simpel und einfach aus. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht mit diesem Instrument, dass es sich sehr bewährt. Und vor allem, wenn man die Struktur der Betriebe anschaut, es ist auch ein Instrument, das Kleinstbetriebe ohne große berufspädagogische Kenntnisse einsetzen können. Ein Projekt ganz anderer Art ist das, was wir jetzt starten, mit Qualität leben. Sie sehen in der Mitte das Berufsbildungsgesetz. Dieses Berufsbildungsgesetz hat Vorschriften, abgeleitet Strategien, Standards und Lösungen. Mit den Dreiecken angedeutet, wir haben verschiedene Bereiche, zum Beispiel die 2-jährige berufliche Grundbildung oder die höhere Berufsbildung, die Ausbildung von Lehrpersonen. Und bis dahin haben wir einfach diese einzelnen Bereiche jeweils evaluiert oder angeschaut. Und jetzt möchten wir noch einen Schritt weitergehen mit Qualität leben, dass wir eben zusammen mit den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt auf diese Bereiche schauen, auf die ganze Berufsbildung, uns überlegen, wo müssen wir einmal zusammen genauer hinschauen. Also müssen wir zum Beispiel die Qualifikationsverfahren auf Sekundarstufe 2 zusammen näher anschauen, dass wir sagen, ja, was möchten wir dort wissen? Und dass wir sagen, ja, in diese Richtung soll es jetzt gehen, die Entwicklung, und das dann entsprechend je nach Zuständigkeiten verändern. Das ist der Gedanke von Qualität leben, dass wir eben gemeinsam an diese Qualität rangehen. Qualität leben, das unser Ziel, dass das eine Arbeitshaltung wird, dass wir eben uns zusammen auf Qualitätsstandards verständigen. Die Umsetzung dann soll dann aber von bedürfnisangepasst erfolgen, also dass wir nicht zentrale, strikte Vorgaben machen, sondern je nach Ort entsprechende Lösungen. Ein wichtiger Punkt ist, es gibt bereits so viele verschiedene Qualitätsmaßnahmen und so viele Projekte, und wenn wir die nur schon einmal bündeln und aufzeigen, schaut, das gibt es. Und wir müssen das nicht einmal bewerten nach Best Practice, sondern einfach sagen, das gibt es, schaut euch das mal an, vielleicht kann man etwas voneinander lernen. Und wichtig auch, dass wir eben Erkenntnisse aus Praxis und Wissenschaft, aber auch das von Ihrer Seite her, dass wir schauen, was gibt es andernorts für gute Lösungen, die wir brauchen können. Wir starten einmal mit diesem Grundsetting. Wir legen zusammen in der Verbundpartnerschaft die Qualitätsschwerpunkte fest, also welche Gebiete wollen wir anschauen, definieren, in welchem Zeitraum wir das anschauen und verändern wollen. Ein wichtiges Vehikel bei uns ist eine nationale Tagung, findet jeweils 2 Tage statt, wo die wichtigsten Vertreter von Bund, Kanton, Organisationen der Arbeitswelt zusammenkommen. Und dass wir eben uns dort eingehend mit den Themen beschäftigen, dort miteinander diskutieren, in welche Richtung soll es gehen, dort festlegen, was wollen wir erreichen, und dann nachher das in die jeweiligen Organisationen und Institutionen raustragen und dann ein Jahr später wieder spätestens dort anschauen. Mit einer Qualitätsplattform geht es ums Vernetzen, Aufzeigen von Lösungen. Und last but not least braucht es noch irgendetwas, dass die Leute bei Stange gehalten werden und jeweils mitmachen. Das wäre eine Tour d'horizon gewesen durch die Qualitätssicherung in der schweizerischen Berufsbildung. Es ist mir darum gegangen, Ihnen aufzuzeigen, wie die Qualität im Gesetz selber verankert ist, welche Möglichkeiten das es gibt. Und ich wollte auch Ihnen aufzeigen, dass eben sehr vieles auch gerade in der Qualität davon lebt, dass man sich gemeinsam verständigt und gemeinsam versucht, das System vorzubringen. Ich denke, im Endeffekt geht es ja darum, dass man am Schluss qualifizierte Berufsleute für den Arbeitsmarkt hat und die Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft sichergestellt ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf die weiteren Ausführungen. Besten Dank.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen das manchmal als etwas sperrig empfundene Indikatorenthema etwas näher bringen. Den Werkzeugkasten, der an die Ratsempfehlung angehängt ist und den ich als etwas sehr Brauchbares, Nützliches empfinde und mit dem man konkret arbeiten kann. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das auch so ein bisschen deutlich machen kann, wie man damit arbeiten könnte. Also was können wir in der beruflichen Bildung in Deutschland mit diesem Werkzeugkasten anfangen? So zur Einstimmung in das meines Erachtens eigentlich übersichtliche Thema, Indikatoren, vielleicht ein bisschen was Grundsätzliches. Indikatoren sind erstmal Anzeiger zu bestimmten Größen, die eine bestimmte Rolle spielen. Also sie sollen sensibilisieren, erstmal sozusagen so eine Scheinwerferfunktion haben. Da und da haben wir einen Bereich, da sollten wir mal drauf gucken. Na, zum Beispiel deshalb kriegt man, wenn man Auto fährt, die Geschwindigkeit angezeigt, weil das ist relativ wichtig. Das ist mit der wichtigste Wert beim Autofahren, vielleicht neben dem Tank noch und so. Und deshalb steht das im Vordergrund, nicht? Haben wir eine klare Orientierung. Ich bin noch nie in einem Formel-1-Fahrzeug gesessen, aber ich nehme an, das spielt da keine Rolle, wie schnell man fährt, weil es ja da nur drauf ankommt, dass man schneller ist als andere. Da steht vielleicht dann, ich weiß nicht was, oder im Vordergrund, beziehungsweise die kriegen, glaube ich, die wichtigsten Daten übermittelt über den Ohrhörer. Gut, also es geht darum, dass man eine gewisse Orientierung hat. Indikatoren, da ist aber mehr möglich, als nur sozusagen eine Rückmeldung darüber, wie schnell fahre ich. Fahre ich schon noch innerhalb der 50 plus 10% oder bin ich schon drüber, sondern sie dienen natürlich auch dem, dass man so Planungen vornehmen kann. Ich will im Rahmen der Qualität besser werden. Ne? Ich will meine Geschwindigkeit steigern auf der Autobahn beispielsweise. Ich kann damit auch Ziele definieren und sagen, da und da möchte ich hinkommen. Und der weitere Punkt ist natürlich auch, dass ich, und jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema, was in der Regel sozusagen so primär unter den Indikatoren verstanden wird, bei der Messung von Zielerreichung. Haben wir denn auch tatsächlich das, was wir als Qualitätsziel formuliert haben oder als Qualitätsindikator tatsächlich erreicht? Und schließlich dann, wenn es daran geht, dass man ein bestimmtes Wert erreicht hat oder nicht, dann haben Indikatoren natürlich die wichtige Funktion, dass wir über das, was uns wichtig ist, sprechen können, dass wir diskutieren können, dass wir vergleichen können, dass wir sagen können, ja, warum haben wir bestimmte Werte oder Ziele nicht erreicht, was waren die Gründe dafür? Also Indikatoren haben auch die Funktion eigentlich, die Diskussion über, mache ich es konkret, Qualität in der Berufsbildung auch zu organisieren und tragen dazu bei, dass wir, wie man auf europäischer Ebene immer sagt, eine gemeinsame Sprache finden. Ja? Und ganz am Ende sozusagen, da kommt dann der Bereich, der manchen Angst macht und der auch den Mitgliedstaaten Angst macht und deshalb steht auch drin kein Vergleich, aber grundsätzlich eignen sich Indikatoren und die Messwerte, die man erzielt, natürlich auch dazu, dass man Vergleiche vornimmt und dass man ein Benchmarking, wenn man vergleichen kann, dann kann man auch ein Benchmarking machen. Und ich habe jetzt was noch rausgelassen. Man kann auf dieser Grundlage sogar noch erwünschte oder beste Verhalten belohnen. Nicht? Auch das ist möglich sozusagen als weitere Stufe, dass man zum Beispiel sogenanntes Performance-Based Funding macht, was es in einigen, also Berufsbildungssystemen zum Beispiel auch gibt. Die Finnen beispielsweise, die Indikatoren anwenden, die vergleichen alle übers ganze Land, machen Benchmarking und die Best Performers kriegen einen Top-Off zu ihrer Finanzierung. Nicht die totale Finanzierung wird damit davon abhängig gemacht, aber ich glaube, es sind 3 oder 4%. Und insofern, also Indikatoren haben ein breites Funktionsspektrum und man muss dann auch, wenn man jetzt darüber redet, wie setzen wir Indikatoren ein, dann muss man eigentlich wissen, wofür wollen wir sie. Man muss sie nicht unbedingt gleich für das Benchmarking einsetzen. Ne? Vielleicht ist es in bestimmten Bereichen angezeigt, erstmal zu sensibilisieren und vielleicht hier ist dieser Auftakt Veranstaltung sind wir vielleicht in diesem Bereich der Sensibilisierung, Scheinwerfer richten auf bestimmte Sachen, die einem wichtig sind, nicht? Und wenn ich sage, wichtig sind, dann möchte ich noch was weiteres ergänzen, was die Indikatoren anbetrifft. Denn nach meinen bisherigen Ausführungen sieht es so aus, als ob Indikatoren sozusagen so eine technische Angelegenheit sei, nicht? Da kommt so ein Zeiger und der zeigt einem an, wo man ist, oder man misst dann irgendwas. Hinter Indikatoren, hinter der Nutzung von Indikatoren, da stecken auch immer Wertentscheidungen dahinter, nicht? Eigentlich ist ein Indikator, die Nutzung eines Indikators, eine Entscheidung, sich für eine bestimmte Sache besonders zu engagieren oder das im Auge zu behalten. Und das ist natürlich eine Wertentscheidung, nicht? Und worauf die Werte da gerichtet werden, da braucht man einen gewissen Maßstab dafür. Und das, was jetzt ausschlaggebend war für den Katalog, der jetzt im Anhang der Ratsempfehlung steht, da habe ich Ihnen mal diese Auswahlkriterien dargelegt, die damals diskutiert wurden. Und ich habe damals diesen Prozess der Indikatorenentwicklung wissenschaftlich unterstützt seitens der Kommission. Und wir haben damals so in den Mitgliedstaaten Dokumente gescreent und auch die Ministerien nochmal um Rücklauf gebeten und auch das BIP natürlich. Und es gab dann eine kleine Arbeitsgruppe, die sich dieser Indikatoren annahm. Und wir haben in dieser Arbeitsgruppe dann sozusagen diese, es waren über 200 Indikatoren, soweit kann ich mich noch erinnern. Ich habe noch gestöbert, aber ich habe es nicht mehr gefunden, das Dokument, denn es ist 10 Jahre her. 2000 war das, ja, also im Anschluss an die Entstehung des Kopenhagen-Prozesses. Bestimmte Prozesse brauchen ihre Zeit. Jetzt haben wir 2020 als nächste Etappe. Aber ich meine, es ist auch schön zu sehen, dass dieser Indikatorenentwicklung nicht jetzt Bestandteil der Ratsempfehlung geworden ist. Das hätte ich damals nicht gedacht, als wir diese kleine Arbeitsgruppe, ich weiß noch, da oben irgendwo in den Kommissionsgebäuden im Dachzimmer da oben getagt hat. Da waren nicht viele beteiligt. Für das BIP war, glaube ich, Ben Paulsen dabei. Ich weiß noch, dass wir am 11. September 2001 auch eine Sitzung hatten, weil das vergisst man natürlich nicht, ne, wo man am 11. September war und dass bei dieser Gelegenheit wir also durch diese 200 Indikatoren, also nicht alle davon durchgegangen sind, weil wir hatten natürlich einen gewissen Vorschlag gemacht seitens der wissenschaftlichen Begleitung. So, also das waren sozusagen die Vorgaben, die vorher diskutiert worden waren, was nun wonach ausgewählt werden sollte. Die Lissabon-Ziele wurden von Herrn Kreher schon vorher genannt, brauche ich nicht weiter vertiefen. Auch eine gewisse Ergebnisorientierung sollte vorhanden sein. Es wurde gesagt, ja, weg von dieser Input-Orientierung und so, wer gibt wie viel Geld aus und diese Geschichten, sondern wir müssen so Performance-Measurement machen und sowas. Also das war eine der Vorgaben. Es war auch die durchaus die Idee, sagen wir mal, das potenziell zumindest, die Ergebnisse zu den Indikatoren national beziehungsweise europäisch aggregierbar sein sollten. Und mit Aggregierbarkeit ist natürlich auch Vergleichbarkeit verbunden und dann auch wieder Benchmarking pipapo, nicht? Also jetzt primär gibt das Indikatoren-Set das meines Erachtens auch her. Ich steige mal ein in dieses Indikatoren-Set und gehe mal anhand der einzelnen Indikatoren auf so ein paar Punkte ein, die ich denke, die man in der Diskussion beachten und betrachten sollte. Ich meine, da es um die Qualitätsentwicklung ging und um die Qualitätssicherung, war natürlich klar, dass da ein Indikator rein musste, der irgendwas mit Qualitätssicherung zu tun hatte. Und der Indikator, der so übergreifend als sozusagen systemisch, wenn ich den Begriff nochmal aufgreifen darf, dort Berücksichtigung gefunden hat, das ist eben sozusagen, dass man schauen sollte, wie viele Anbieter, wie verbreitet ist eigentlich die Nutzung von Qualitätssicherung bei denjenigen, die berufliche Bildung durchführen, die an diesem Prozess beteiligt sind, und dann sozusagen der Blick von außen, wie viele von diesen Trägern verfügen eigentlich über ein akkreditiertes, zertifiziertes, anerkanntes Qualitätsmanagementsystem. Eigentlich war auch klar, dass natürlich Qualitätssicherungssystem nicht heißen kann, ein ausgefeiltes ISO-orientiertes System für jeden kleinen Handwerksbetrieb zu installieren, nicht? Sondern, und da finde ich, das ist gerade so eine Aufgabe, die man sich auch stellen muss. Und da fand ich auch das ganz interessant, was der Kollege aus der Schweiz erzählt hat. Was kann eigentlich sozusagen ein Handwerksbetrieb, der sich an der Berufsausbildung beteiligt, mit diesem Indikator anfangen? Also es kann nicht sein, nicht, dass so ein Handwerksbetrieb sozusagen, der vielleicht sich hinsichtlich seiner fachlichen Leistungen zertifizieren muss, ja, heutzutage, aber nicht im sozusagen jetzt im Sinne dass dort gleiche Kriterien angelegt werden, wie beispielsweise für große Bildungsträger, die im Bereich der Grund- oder Weiterbildung tätig sind, oder für Berufsschulen beispielsweise. Ich glaube, dass wir auf der anderen Seite Bereiche haben, durchaus so in Deutschland, wenn ich so zum Beispiel an die AZWV-Träger denke, die dort zertifiziert sind, die haben ein internes Qualitätsmanagementsystem vorzuhalten. Es ist klar, nach welchen Kriterien das abläuft. Also da gibt es schon sozusagen auch eine Blaupause, die man sozusagen nochmal hinterfragen sollte, inwiefern kann man das jetzt auch für andere Bereiche aus Ländersicht und was weiß ich übernehmen. Ja, also was ich damit sagen will, wir haben ein ganzes, wir haben von der Akkreditierungsvariante AZWV-Träger bis zum kleinen Handwerksbetrieb ein unglaubliches Spektrum. Und da muss man sehen, was ist das richtige Qualitätssicherungssystem, und auf keinen Fall one size fits all. Ne? Das geht nicht. Das wissen wir aus anderen Bereichen, sondern man muss nach angepassten Lösungen suchen. Dann ein weiterer sozusagen systematischer Qualitätsindikator, der Berücksichtigung gefunden hat, das ist die Aus- und insbesondere eigentlich die Fortbildung von Lehrkräften. Auch da haben wir wieder ein unglaublich breites Spektrum an verschiedenen Ausbildungspersonal. Da wird man auch fragen müssen, wie geht man eigentlich mit diesem Indikator um? Die Botschaft hier, finde ich, das ist hier diese Scheinwerferfunktion, Weiterbildung von Ausbildungspersonal, egal auf welcher Ebene sie tätig sind, ob im Betrieb oder in der Berufsschule oder sonst wo, das ist wichtig. So, und darüber müssen wir irgendwo, wenn wir es wichtig finden, auch was eine Maßzahl finden, wo wir definieren, wo stehen wir und wie können wir weitergehen. Ja, so, und das ist natürlich eine Herausforderung. Der Indikator, da gab es lange Diskussionen darüber, wie untersetzt man diesen Indikator. Und die Frage war ja Teilnahme an Aus- und Fortbildung. Dann wurde von manchen gesagt, ja, aber wir haben doch das informelle Lernen und so. Und bei uns findet viel an Aus- und Weiterbildung auch hier durch Vernetzung und Gespräche und sonst was. Das ist alles richtig, nicht? So, und insofern dieser Indikatorenkatalog gibt ja lediglich Vorschläge an, nicht so was, und natürlich muss man nach Operationalisierungen gucken, die passen, und wenn es möglich ist, auch das Informelle zu lernen des Ausbildungspersonals, der Lehrkräfte zu erfassen, umso besser voran es lassen Sie uns da vorwärts gehen, nicht? Investierte Mittel, auch die Teilnahme an Aus- und Fortbildung, um das noch zu sagen, ist ja auch noch die Frage, sagen wir mal, misst man das in Tagen, misst man es in Stunden? Da kann man einen unglaublichen Aufwand betreiben. Aber Sie haben vorhin gesehen, ich hatte auch als ein Kriterium Erhebungsaufwand, nicht? Dass man immer bei allen Indikatoren berücksichtigen muss. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen, nicht? Man kann nicht mehr Aufwand betreiben für die Erfassung bestimmter Daten, als das, was tatsächlich diese Aktivität dann an möglichen Ergebnissen bringt. So, jetzt kommen wir so zu diesem eigentlichen Kern der Prozess- und Ergebnisindikatoren. Ich habe ja eingangs gesagt, die Absicht war, also so ergebnisorientiert, performanceorientiert vorzugehen und gleichzeitig aber auch zum Beispiel wiederzuspiegeln, Teilnahme an beruflicher Bildung, Attraktivität von beruflicher Bildung und diese Kernindikatoren, die, wie ich sie mal nennen würde, die so aufeinander aufbauen, nämlich Teilnahmequote und Abschlussquote, Vermittlungsquote, Nutzung erworbener Kompetenzen, das sind eigentlich so die Indikatoren, die in ihrer Kette eben dann auch Ergebnisse abbilden, nicht? Und auch eigentlich Aussagen darüber erlauben. Und deshalb sind sie so konstruiert worden, über den Verlauf, zum Beispiel eben, indem man Teilnahme und Abschlussquote gegeneinander hält, dass man auf diese Art und Weise eben dann auch Abbruchquoten ermitteln kann. Ja, also es gab eine Diskussion darüber, die Abbruchquote sozusagen zu berücksichtigen, Gründe für Abbrüche zu erfassen. Kann man auch alles machen, ist natürlich differenzierter als das, was hier vorgeschlagen ist. Wenn hier steht, nach individuellen Merkmalen, das heißt es ja natürlich nach Personenmerkmalen, nicht, dass man nach Geschlecht, Alter, auch beruflicher Vorqualifikation oder sonst irgendwelchen Maßnahmen, die den Indikator ausdifferenzieren kann. Nicht? Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, nur bitte immer eben den Erhebungsaufwand im Auge behalten. Wichtig, das wurde eigentlich so als zentraler Punkt gesehen, die Vermittlungsquote in Beschäftigung. Herr Kreher hat das vorhin nochmal deutlich gemacht, der Bezug des Berufsbildungssystems zum Arbeitsmarkt ist eine zentrale Herausforderung und wird es auch für die Zukunft bleiben. Also insofern dieser Indikator, wie ist eigentlich die berufliche Situation zum Zeitpunkt T, das ist nicht bestimmt. Wir hatten dazu Vorschläge gemacht, dass man das nach 6 Monaten, nach 12 und nach 36 nochmal macht, um auch so Verläufe zu sehen. Weil ich das eigentlich ganz interessant finde, so wie stellt sich eigentlich berufliche Situation in der Zeitspanne dar. Und aber jetzt sieht es eben so aus, dass das ganz offen gelassen wird und es an den Mitgliedstaaten liegt zu fragen, wie wollen sie eigentlich sozusagen das Verhältnis von Berufsbildung System und Beschäftigungssystem oder Arbeitsmarkt, wie soll das eigentlich untersucht werden? Nicht? Und eins dazu ist die Vermittlungsquote. Wichtig ist, dass man da überhaupt was macht im Sinne hier dieser Sensibilisierungs- und Scheinwerferfunktion von Indikatoren und dass man sich natürlich auch dabei fragt, wie sieht es denn eigentlich für die verschiedenen Gruppen aus, Teilnehmern an Berufsbildungsmaßnahmen. Nicht die Gruppen, die in der Berufsbildung sind, die werden ja immer heterogener. Nicht? Insofern muss man eigentlich auch schon danach fragen, wie sieht es eigentlich für die für verschiedene Gruppen aus, der Eingang in Beschäftigung. Der nächste Indikator, Nutzung erworbener Kompetenzen am Arbeitsplatz, das ist ein Indikator, wo es eigentlich schwer ist, den zu quantifizieren. Während es für die anderen Indikatoren in dieser Prozesskette eigentlich sehr einfach ist, zu Quantifizierungen und auch zu Vergleichen zu kommen, ist es mit der Nutzung erworbener Kompetenzen am Arbeitsplatz alles ein bisschen schwieriger, nicht? Insbesondere, wenn man an Zufriedenheit denkt, nicht? Das ist immer so eine Geschichte. Zufriedenheit ist sehr subjektiv und das findet in manchen Mitgliedstaaten statt, dass so Zufriedenheitsmessungen gemacht werden. Manche machen Befragungen einfach davon, wie werden die Kompetenzen eingesetzt oder einfach nur eine Beziehung zwischen Art der Ausbildung und Art der Beschäftigung ist eine andere Möglichkeit, nicht? Wie man mehr Licht in diesen Indikator bringen kann. So, dann sollte das Ganze natürlich auch in einem gewissen Kontext stehen. Für die Zeit, in der der Indikatorenkatalog entwickelt worden ist, stand natürlich so im Vordergrund diese Frage, ja, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen? Und die Erwerbslosenquote ist eine dieser Rahmenbedingungen, wo man abschätzen kann, wie ist der Bedarf eigentlich an beruflicher Bildung. Das ist sicher nicht der einzige Indikator, aber man hat gesagt, wir nehmen diese Erwerbslosenquote sozusagen als sogenanntes Proxy für den Kontext insgesamt. Ja, vielleicht muss man in den nächsten 10 Jahren, ich meine, wir hatten ja schon ein paar Beiträge dazu, auch so vorausschauend, Stichwort Fachkräftemangel. Vielleicht muss man den Indikator umdrehen in den nächsten 10 Jahren und nach Bedarfen fragen, ja, an Qualifikationen. Wo ist eigentlich der Bedarf am größten? Und von daher den Kontext denken. Also insofern, keine dieser Indikatoren ist für die Ewigkeit gestrickt, sondern es ist wichtig, die Indikatoren sollen uns was sagen, was ist jetzt wichtig. Also insofern glaube ich, mit der Erwerbslosenquote, da sollte man sich flexibel zeigen, ja, und vielleicht auch über Alternativen nachdenken. Dann der Indikator Nummer 8, so die Prävalenz besonderer sogenannter benachteiligter Gruppen. Das ist einfach nochmal ein Hinweis darauf, dass man bei der Verfolgung der Prozess- und Ergebnisindikatoren natürlich berücksichtigen sollte, was sind eigentlich die Gruppen, die uns besonders am Herzen liegen? Worauf müssen wir besonders gucken? Müssen wir unter Umständen mehr tun? Was Herr Kreher sagte, für die Jugendlichen, die jetzt aus Polen hier Ausbildungen machen, ne? Brauchen die und müssen wir die vielleicht besonders im Auge haben? Müssen wir da besonders drauf gucken? Und das sagt eigentlich dieser Indikator Nummer 8. Die beiden letzten Indikatoren sind eigentlich gar keine Indikatoren, sondern die bezeichnet man eigentlich als Deskriptoren, weil sie nicht quantifizierbar sind. Ja, sie sind eigentlich nur im Sinne der Scheinwerferfunktion. Wir sollten darauf gucken, was sind eigentlich unsere Maßnahmen, die wir oder Mechanismen, die wir einsetzen können, um Berufsbildung und Arbeitsmarkt näher zusammenbringen, beispielsweise eben Sozialpartnerschaft und solche Sachen. Ne? Und man sollte dafür eben auch da auf europäischer Ebene darüber Informationen austauschen, ohne dass man messen kann, welche Rolle nun zum Beispiel eben die Sozialpartnerschaft spielt. Ja? Wenn es da Belege gibt für die Wirksamkeit, umso besser, ne? Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach, da sind wir uns drüber einig. So, die Frau Kopp macht mich ein darauf aufmerksam, dass ich mich ein bisschen beeilen soll. Ich sage 2, 3 Worte zu den verworfenen Indikatoren, wo es Diskussionen drüber gab, sollte man die nicht auch mit einbeziehen? Und und da sehen Sie zum Beispiel, dass eine Sache so Qualifikation der Ausbilder, es wurde als statisch empfunden. Besser, was passiert eigentlich in Richtung Fortbildung, ne? Anstatt sozusagen einmal zu erfassen, welche, und es sind ja auch endlose Diskussionen, weil in Deutschland dafür wieder andere Voraussetzungen gelten, oder Zufriedenheit des Ausbildungspersonals. Das Personal kommt eigentlich sozusagen als Inputgröße in den Prozess der beruflichen Bildung nur noch vor mit dieser Weiterbildung, ne? Was ich finde, was eigentlich eine elegante Lösung ist. Abschlussnoten war eine Diskussion. Es war auch, das ist mir als, ich weiß nicht, ich glaube, Herr Kreher seinen Beitrag hielt, auch nochmal eingefallen. Es gab auch eine ellenlange Diskussion darüber, genau, als Sie sagten, mit dem Work-based Training and Education. Ne? Also das ist natürlich klar, da gab es natürlich Widerstand von den Ländern mit rein schulischen Ausbildungssystemen, während aus Deutschland wir das gerne mit dabei gehabt hätten und so weiter und so fort. Aber es wäre, wenn Sie berichten, dass die Kommission das jetzt auch als ganz wichtigen Punkt ansieht, vielleicht auch nochmal zu überlegen, ob das eben auch nochmal so ein Indikator sein könnte, den man aufnimmt. Wie könnte man den Katalog ergänzen? Was wären so wichtige Fragen, die in Zukunft eine Rolle spielen könnten? Auch dazu ist schon einiges gesagt worden. Mobilität ist so eine Herausforderung, nicht? Die auch für den Bereich beruflicher Bildung eigentlich immer wichtiger wird. Also könnte man sich, ich habe es nochmal so differenziert, können Auszubildende, inwiefern kann man Mobilität fördern und auch als ein Qualitätsmerkmal einfach in die Berufsausbildung integrieren. Fremdsprachenkenntnisse, auch das ist immer wieder natürlich eine Diskussion, Kosten-Nutzen-Relation und so. Nicht? OECD fragt auch, wie viel wird pro Land ausgegeben, ne? Und was kommt dabei raus, wie viele erhalten im Anschluss hinterher Beschäftigung und so weiter. Das ist sicher nicht einfach, gerade auch für Deutschland, wo die Wirtschaft ja einen ganz erheblichen Beitrag leistet, da vorwärts zu kommen. Wie man das auf europäischer Ebene das Problem löst, kann ich auch noch nicht sagen. Vielleicht noch mal so einen übergeordneten Blick auf das ganze Set, wenn Frau Koppmehr das erlaubt. Also es handelt sich nicht um vereinzelte Indikatoren. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn Sie einen einzelnen Indikator ansetzen, dann haben Sie immer die Gefahr sozusagen von Tunnelblick, nicht? So, wenn Sie nur auf Abschluss gucken und alle laufen prima durch, dann suchen Sie automatisch nur die aus, ne? Die auch mit der Wahrscheinlichkeit, dass die gut das durch die Maßnahme kommen und auch gut abschließen, sogenannte Creaming-Effekte, nicht? Also insofern finde ich eigentlich, wie immer man mit Indikatoren arbeitet, man sollte gucken, bezieht man eigentlich Indikatoren aufeinander und wie kann man sie aufeinander beziehen? Ich sage nicht, dass diese Prozesskette hier die beste ist, ne? Sondern aber was ich einfach sozusagen als toll finde an dem Indikatorenkatalog, das ist, dass es nicht einzelne isolierte Indikatoren sind, sondern dass es im Sinne dieser Kette, wo ich ein Schaubild da unten auch auf Englisch integriert habe, dass man also versucht, so eine Wirkungskette abzubauen, weil das einfach mehr Informationen einem vermittelt, als wenn man so eine einfache Maßzahl hat. Ne, also insofern, der Indikatorenkatalog ist natürlich erweiterbar, veränderbar. Ich habe einige Beispiele genannt. Ne. Nochmal sozusagen hier, wo stehen wir? Ich glaube, sensibilisieren, kommunizieren, da sind wir dabei sozusagen und da leistet auch dann die deutsche Stelle, glaube ich, noch einen Beitrag, nicht nur mit dieser Tagung. was Planung, Zieldefinition, Monitoring, Messung der Zielerreichung angeht, ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Da ist sozusagen jetzt die Arbeit angesagt, ne, ans Werk, Ärmel hochgekrempelt, vergleichen, Qualität belohnen und so. Da würde ich ein Fragezeichen setzen, das machen wir dann ab 2020 vielleicht oder so, oder wenn überhaupt, oder 2030. Ja, also da würde ich sagen, das kann man nicht, das ist nicht zumutbar sozusagen angesichts der Heterogenität unseres Bildungssystems, und wäre das absurd. Hier ist sozusagen nochmal das, was ich so implizit schon gesagt habe, nochmal zusammengefasst: Indikatoren und den Katalog konkretisieren, operationalisieren. Was heißt das in verschiedenen Praxisfeldern, wenn wir mit diesem Indikatorenkatalog arbeiten? Wichtig, dazu habe ich noch nichts gesagt, Erhebungsmethoden, Zeitpunkte, Instrumente, nicht? Da sehe ich ein ganz wichtig, es kann nicht sein sozusagen, dass jeder Träger von beruflicher Bildung seine eigene Methode hat und seinen eigenen Fragebogen einsetzt oder sozusagen Qualität entwickelt, wie es ihm passt. Ich meine, da kann Gutes dabei rauskommen, aber sozusagen im Sinne von Systematisierung, systematischer Ansatz, nicht, ist es eben auch erforderlich, dass man so einen Fahrplan hat, dass man gemeinsame Instrumente hat. Und die Schweizer haben ja vorhin gezeigt, dass sie einfach so ein paar Dinge haben. Und da kann man ja auch nochmal über die Grenzen hinaus gucken und sehen, was kann man eigentlich verwenden. Natürlich gilt immer, dass man den Aufwand für alle im Bereich Messen und so gering wie möglich halten sollte und vorhandene Datengrundlage nutzen sollte und nicht ein eigenes Erhebungssystem aufstellen, sondern überlegen, wo kann ich gegebenenfalls auch durch Ergänzung von vorhandenen Datenerfassungssystemen einfach das nutzen, und auch, dass man sozusagen jetzt nicht Qualitätssicherung neu erfindet und ein völlig ausgefeiltes System nochmal aufbaut, sondern eher, was gibt es an Qualitätssystem? Und Sie haben ja auch schon gesagt, es soll nicht sozusagen hier die Blaupause geben, die überall angewandt wird, sondern da muss man an einige Regeln haben und dann aber ansonsten die sozusagen sich das Bottom-up auch entwickeln lassen. Ich glaube auch, dass Deutschland, vielleicht ist es schon deutlich geworden, auch angesichts dessen, was ich gesagt habe, eine Menge dazu beitragen könnte, das europäische Indikatorenset weiterzuentwickeln, und also indem man eben unsere Erfahrungen, die wir machen, natürlich auswertet, untereinander kommuniziert, debattiert und so, auch Nebenwirkungen abschätzt. Gerade wenn man Indikatoren einsetzt, sollte man immer gucken, welche Ziele haben wir eigentlich erreicht, die wir nicht erreichen wollten. So, dann müsste man sehen, können wir das Indikatorenset verändern, erweitern, modifizieren und so. Da sollte man ganz offen rangehen. Auch die Methoden, die man einsetzt, wenn man jetzt so Erhebungsinstrumente vorschlägt und so, sollte man natürlich auch kritisch immer überprüfen. Ist es die richtige Art der Messung? Setze ich das richtige Instrument zur Messung des Verbleibs in Beschäftigung beispielsweise oder nach Abschluss der Berufsbildungsmaßnahme? Good Practice ist schon gesagt worden, sollte man ermitteln, und wir sollten dann das auch durchaus, was wir da dann machen, selbstbewusst in europäischen Zusammenhängen kommunizieren. Und da, glaube ich, kann man dann auch Herrn Kreher und Frau Küssner vertrauen, dass sie das schon machen werden, und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Dankeschön.